Willkommen bei Care in Action, dem Podcast von Care Österreich mit Andrea Barstorff-Hager.
Heute zu Gast beim Care in Action Podcast ist Frau Shanas Müller. Herzlich willkommen bei Care.
Vielen Dank.
Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben. Und wie immer stelle ich unseren Gast zu Beginn ganz kurz vor. Shanas Müller ist Partnerin im Bereich Financial Advisory bei Deloitte Österreich und eine ausgewiesene Expertin für Geldwäschebekämpfung und Compliance. Mit ihrer Expertise unterstützt sie Finanzinstitute dabei, Geldwäsche zu verhindern und die regulatorischen Anforderungen einzuhalten. Und für alle, die sich jetzt fragen, ja schön und gut, aber was hat es mit der humanitären Arbeit von Care Österreich zu tun, möchte ich gleich am Anfang sagen, es ist für uns als große internationale Organisation natürlich von essentieller Bedeutung, dass wir die uns anvertrauten Finanzmittel transparent und auch regelkonform verwalten. Und ich möchte gemeinsam mit Frau Müller heute anschauen und ein bisschen beleuchten, was es da an Begrifflichkeiten gibt, wie was zu beachten ist und was man idealerweise tut. Und ich möchte auch mit dir darüber sprechen, ein ganz interessantes Thema. Es gibt das sogenannte saubere Geld und es gibt das schmutzige Geld, das Dirty Money. Also das wird eine ganz spannende Unterhaltung. Herzlich willkommen noch einmal bei Ihrem sehr eindrucksvollen Werdegang. Forensische Analystin, was hat Sie dazu inspiriert, diesen Weg einzuschlagen?
Ja, vielen Dank erst nochmal auch für die Einladung, hier einen Beitrag im Rahmen des Podcasts zu leisten. Meine ursprüngliche Herkunft ist aus Deutschland, wie man unschwer hört. Gleichzeitig habe ich auch karibische Wurzeln und habe in Deutschland begonnen mit meinem Jus-Studium. Und damals hatte ich schon eine große Leidenschaft für Serien wie beispielsweise Columbo oder dergleichen. Und da hat es mich vor allen Dingen immer interessiert, jetzt nicht nur im Bereich Serien, sondern also für Columbo, sondern hat mich immer interessiert, warum begehen Menschen wirtschaftskriminelle Handlungen. Ich habe auch damals recht viel so Dokumentation mehr angeschaut und dann überlegt, wo könnte ich diese Expertise ausbauen oder erlangen. Und bin dann auf den forensischen Bereich gestoßen. Und der Forensik geht es darum, dass man Verdachtsmomente nachvollziehbar und objektiv aus unterschiedlichen Disziplinen, also betriebswirtschaftlich, prozessual, aber auch technisch aufarbeitet und analysiert. Und diese fungieren dann als Grundlage letztendlich für Anwälte oder auch für Behörden, um zu schauen, ob dort eine kriminelle Handlung begangen wurde. Also das heißt eigentlich, sagen wir nicht, es gab eine kriminelle Handlung, sondern wir stellen den Sachverhalt sehr objektiv und neutral dar.
Das heißt, Sie sind eigentlich Wirtschaftskriminellen auf der Spur?
Ich würde es nicht ganz so sagen, weil bei uns geht es immer nur darum, welche Personen waren involviert und welche nicht. Mhm. Wir bezeichnen es nicht als Wirtschaftskriminelle, weil wir ja keine rechtliche Einordnung des Sachverhalts machen. Das überlassen wir dem Anwaltsteam oder dann letztendlich die Behörde, die ja dann sagt, oder den Gerichten, die ja dann das ausjudizieren.
Also um ganz klar zu sein, Sie stellen Sachverhalte dar. Also genau. Wer, wo, wann, was, wie beteiligt war, wer genau. Welches Mail geschrieben hat, ob man das richtige Angebot eingeholt hat. Genau. Sie erforschen alles dahinter praktisch.
Genau. Also wir schauen uns meistens an, wer sind die handelnden Personen. Wir führen Hintergrundrecherchen zu denen durch, im Sinne von, dass wir in öffentlichen Registern nachschauen, Beteiligungen, Personenverflechtungen, dann werden Buchhaltungsdaten analysiert für Zahlungsflüsse, aber natürlich auch starker Fokus auf den Prozess. Also das heißt, jetzt im Hinblick auf das, was Sie gesagt haben, gibt es einen Compliance-Prozess oder gibt es eine Vorgabe für Angebotseinholung? Müssen 3 Angebote eingeholt werden? Ja. Wurden die eingeholt? Was gibt's noch für Vorgaben?
Ich bin da natürlich Laie, aber wenn ich Ihnen zuhöre, klingt das für mich schon sehr stark wie das, was wir als Care Österreich bei den vielen Audits durchlaufen, denen wir unterliegen als größter Partner der Europäischen Union und ein wichtiger Partner der jeweiligen österreichischen Bundesregierung. Wir werden also ständig auditiert. Das ist nicht übertrieben, aber da werden auch genau diese Dinge angeschaut. Wie grenzt sich das jetzt ab zur Wirtschaftsprüfung, was Sie machen?
Also wir sind keine Wirtschaftsprüfer. Das, was Sie, glaube ich, erfahren, ist ja im Rahmen, dass ein Audit bei Ihnen durchgeführt wird. Bei uns ist es so, dass wir von den Unternehmen beauftragt werden, seine freiwillige, oder nicht freiwillige, aber Ja.
Eigentlich ist es freiwillig im Idealfall, oder?
Ja, es ist, in gewisser Weise sind die Unternehmen ja verpflichtet, wenn, es geht ja darum, ist ein Schaden entstanden? Mhm. Und das sind sie verpflichtet aufzuklären oder zu analysieren. Ja.
Das heißt, ihre Auftraggeber sind Unternehmen?
Genau. Primär, ja. Jetzt im Bereich der Geldwäscheprävention ist es dann primär Banken und Versicherungen. Mhm. Aber für den forensischen Bereich allgemein sind es auch Industrieunternehmen.
Mhm. Die einfach schauen wollen, ob bei ihnen alles regelkonform läuft. Einfach um die eigene Performance in Wirklichkeit mehrfach zu überprüfen.
Absolut.
In Wirklichkeit. Okay, dann bleiben wir doch mal bei dem Bereich. Ich meine, ich habe das natürlich in der Vorbereitung mir alles angeschaut. Sie sprechen ja also vom schmutzigen Geld, das ist uns ja allen durchaus vielleicht nicht so ein gängiger Begriff. Können Sie ganz kurz erklären, was ist Dirty Money und warum ist das so schlecht?
Also schmutziges Geld ist so der Begriff, den man mit der Geldwäsche in Verbindung bringt. Per se geht es darum, dass man Gelder aus kriminellen Handlungen erlangt, beispielsweise aus Verkauf von Drogen und versucht, das wieder in den Wirtschaftskreislauf hineinzubringen. Mhm. Also man hat ja dann die Drogen verkauft, hat dieses Geld erlangt und überlegt dann, okay, ich kann da ja jetzt nicht mit diesem Gewinn aus diesem Drogengeschäft einfach zu einer Bank gehen und das einzahlen oder
wo auch immer. Man kann es auch nicht einfach spenden,
möchte
ich auch dazu sagen. Das gibt mir auch die Gelegenheit, von unserer Seite mal zu erklären.
Ja.
Also man kann nicht einfach mit einem Koffer Geld zu Kehr kommen, und das wird dann einfach als Spende verbucht, sondern wir unterliegen da auch also ganz strengen Kriterien. Und auch wenn man eine anonyme Spende macht, müsste man parat haben, woher ich das Geld habe, sonst würden wir es tatsächlich nicht annehmen.
Absolut, ja. Also genau dasselbe ist auch das Prinzip in der Geldwäsche, jetzt von der Präventionssicht, dass man versteht, wer ist der Kunde, in diesem Fall bei Ihnen ist es ja, wer ist der Spender und woher hat der sein Geld?
Genau.
Also wie hat der das erwirtschaftet?
Deshalb sind Barspenden einfach in einer großen Höhe von mehreren tausend Euro, wird gar nicht angenommen bisher, weil wie sollten wir das feststellen? Und wir haben ja auch ein Vorbereitungsgespräch gehabt, weil das sind ja äußerst heikle Themen, die wir heute behandeln, wo Sie zu mir gesagt haben, ja, das geht ja bei Ihnen gar nicht so einfach. Im Kontext von Care würde ja das Geldwäscheprinzip also eigentlich nicht zur Anwendung kommen. Können Sie mal ein bisschen erklären, was das eigentlich ist? Ich bin nämlich sicher, sehr viele Menschen reden drüber so ganz genau. Sie haben gesagt, aus einer kriminellen Handlung, wir hören alle viel von Menschenhandel, das ist in aller Munde, gerade im europäischen Kontext, wo Leute sehr viel Geld illegal bezahlen, um Grenzen zu überschreiten, eines der großen Dramen unserer Zeit. Und diese Gelder wären zum Beispiel etwas, was unter Dirty Money fallen würde, oder?
Genau. Also wie kommt man oder wie ist Autonomalverbraucher damit konfrontiert? Letztendlich, wenn man ein Bankkonto eröffnet, dann erhält man ja sehr viele Fragen. Name, Vorname, Geburtsdatum, woher kommt das Geld? Es ist jetzt sehr vereinfacht dargestellt, aber das sind genau die Fragen, die man stellt, um den Geldwäschevorschriften, um diesen zu entsprechen. Das heißt, das Finanzinstitut ist verpflichtet, Informationen über die Kunden einzuholen, zu verstehen, woher sind die Mittel. Mhm. Jetzt, wenn man es anhand Ihres Beispiels macht, Menschenhandel, da fließen ja auch dann Gelder für diese Menschen, die da gehandelt werden. Und das muss ja dann irgendwann wieder in den Wirtschaftskreislauf. Also so schließt sich dann irgendwo wieder der Kreis, dass versucht wird, das irgendwo einzuzahlen oder ja. Letztendlich geht es darum bei der Geldwäsche, dass man den Ursprung der illegalen Herkunft nicht mehr nachvollziehbar macht. Und die Vortat kann unterschiedlich sein.
Und es gibt da natürlich sehr viele Anlassfälle, an die man vielleicht das so im ersten Moment gar nicht denkt. Alle unsere Hörer und Hörerinnen wissen, dass Care also weltweit einen Schwerpunkt auf Mädchen und Frauen hat. Und gerade bei sehr vielen Mädchen, die wirklich aus armen Familien, zum Beispiel in Südasien kommen, geht es auch darum, dass man verhindert, dass sie in der Prostitution landen. Das ist zum Beispiel auch ein Klassiker, wo also Dirty Money lukriert wird. Dann Drogenhandel zum Beispiel. Das sind alles Dinge, die in der Schattenwirtschaft stattfinden und die Dirty Money produzieren. Also es ist nicht so ganz weit weg von allem. Natürlich versucht man da nicht einmal in die Nähe zu kommen, aber man kann, glaube ich, relativ schnell damit konfrontiert werden, wenn man nicht gut aufpasst und wenn man sich der Thematik auch nicht bewusst ist, oder?
Ja, ich glaube, dass das Thema viel näher an unserem Sozialleben ist, als was wir eigentlich meinen. Aber solange man damit nicht direkt konfrontiert ist, wirkt es irgendwie sehr weit weg. Aber ja, also Menschenhandel gibt es ja auch sehr viele verschiedene Initiativen, auch von der UN, wo sie Blue Heart Campaign heißt das, wo sie ja auch sehr viel so Sensibilisierungskampagnen machen, um auf diese Themen aufmerksam zu machen und wo auch Opfer von Menschenhandel dann darüber sprechen, was sie erfahren haben. Also was ich auch sehr wichtig finde. Also ich glaube, diese Bewusstseinsmachung, das ist das Entscheidende. Das gilt nicht nur im Hinblick auf Menschenhandel, sondern auch Betrug. Mhm. Betrug ist, glaube ich, das die Vortat, oder ich glaube es nicht, ist die Vortat Nummer eins im Bereich der Geldwäsche. Und damit sind häufiger viele konfrontiert. Mhm. Betrug im Sinne von, man verliebt sich online, man überweist dem ganz viel Geld.
Der Love Scam.
Ja, genau.
Genau, was immer wieder vorkommt, auch in unseren Breiten.
Ja.
Oder? Und auch in allen Bildungsschichten.
Absolut. Ja, und das ist auch, hängt unabhängig davon, genau wie Sie sagen, unabhängig von der Bildung. Das ist wirklich, das kann jeden treffen. Mhm. Und da hat ja auch die, da gibt es sehr viele so Sensibilisierungskampagnen, was ich sehr gut finde. Mhm. Ich glaube, das trifft mehr Leute, als man meint, auch im engen Freundeskreis. Aber man schämt sich darüber, da nämlich darüber zu sprechen.
Das glaube ich ehrlich gesagt auch, dass das wahnsinnig schambehaftet ist, dass man sich dann denkt, mein Gott, wie konnte ich auf sowas reinfallen?
Ja.
Jetzt ist aber doch ein weiterer Aspekt auch sehr wichtig, gerade wenn man jetzt sagt, okay, dass man das Geld, das man illegal sich verschafft, wieder in den normalen Regelwirtschaftskreislauf reinbringt. In Wirklichkeit entgehen ja der Staat noch enorme Steueraufkommen damit, oder?
Absolut. Es entgeht den Staaten auch viele Steuern dadurch und auch Möglichkeiten für andere Investitionen dadurch, die man natürlich tätigen könnte. Ja. Mhm. Ich glaube, was das heutzutage, was auch zeigt, dass dieses Thema sehr ernst genommen wird, ist, dass es ja eine graue und schwarze Liste gibt von der FATF. Das ist eine internationale Organisation, die Länder auch bewertet. Und wenn man nicht den Geldwäschevorgaben entspricht oder dort sehr hohe Defizite aufweist, kommt man auf diese Liste. Und das möchten die Staaten tunlichst vermeiden, indem sie da Maßnahmen auch setzen. Also das zeigt doch, dass dieses Thema sehr hohes Bewusstsein hat.
Mhm. Weil Steueraufkommen ist natürlich in sehr vielen Ländern, nicht nur innerhalb der Europäischen Union, aber ist ein Top-Thema. Wir brauchen alle, wir haben alle immer höhere Ausgaben und die werden im Allgemeinen durch den Steuertopf gedeckt. Ich habe in der Vorbereitung, weil man fragt sich natürlich, wie viel Geld geht da verloren, so ist die Zahl, die ich gefunden habe, die Sie sicher kennen, also etwa $300 pro Mensch auf unserem Planeten pro Jahr, geht der Weltgemeinschaft Verlust allein durch Geldwäsche? Ist das eine realistische Schätzung?
Also ich habe versucht, diese die Zahl kommt meines Erachtens daher, dass es gibt Werte von der UN, die sagt, dass zwischen 2 und 5% des Bruttosozialprodukts, dass das sozusagen für Geldwäsche oder dass das der Schaden ist, der durch Geldwäsche erlitten wurde. Und da kommt man circa auf den Betrag von knapp $300. Ich finde es allerdings einen sehr schwierigen Wert, wie man das quantifizierbar macht. Ja. Weil wenn man jetzt sagt, was ist der Schaden aus einem Menschenhandel, wie quantifiziert man das? Und wie lässt man auch einfließen, wirken die Aktionen, die gesetzt werden von den Behörden, von den Verpflichteten, wie fließt das ein? Mhm. Daher finde ich das ein bisschen schwierig. Aber gleichwohl muss man sagen, der Schaden ist natürlich enorm. Einerseits für den Finanzplatz, von der Reputation her, aber auch den Möglichkeiten, die Ungleichheit, die intransparent ist, zieht vielleicht auch andere Kriminelle an, die dann wissen, in dem und dem Land, dort ist das irgendwo leichter möglich. Ja, also das weiß ich nicht, inwieweit das dann wirklich in diesen Wert einfließen lassen kann.
Und man kann ja damit auch schwer quantifizieren, das menschliche Leid, das damit hergeht, ist sicher nicht mit ein paar hundert Dollar abgetan.
Ja.
Aber es hilft uns halt auch in der Auseinandersetzung mit so schwierigen Themen, wenn man irgendwie eine Größe hat, die man sich noch irgendwie ein bisschen vorstellen kann. Also wie hoch diese Zahl noch immer sein mag, wir können davon ausgehen, dass Milliarden an Dollar uns weltweit als Weltgemeinschaft Verlust gehen. Und was könnte man mit dem Geld nicht alles tun?
Absolut. Einiges.
Oder?
Ja.
Auch um das soziale Gefälle
auszugleichen,
um wirklich für das Gemeinwohl Institutionen zu schaffen, was ja auch dann wieder das Vertrauen dahin erhöhen würde.
Ich finde, dass es wichtig ist, dass man dort früh ansetzt. Wir sind ab und zu in Schulen und tragen dort vor. Und wenn wir dort mit den Jugendlichen sprechen, die haben alle schon Erfahrungen oder in deren Umfeld im Bereich Betrug oder Betrugsopfer. Und das, finde ich, ist wesentlich, dass hier ein Bewusstsein geschaffen wird, dass man nicht auf sowas reinfällt, sondern dass man da Obacht und Aufsicht walten lässt. Und deswegen fände ich super wichtig, wenn das irgendwie auch mit in den normalen Lehrplan mit aufgenommen wird, unter dem Aspekt vielleicht Finanzbildung, dann ein Fach zum Thema Geldwäscheprävention oder was passiert draußen im realen Leben eigentlich.
Und auch was passiert Staaten und Demokratien, wenn das Steueraufkommen denn nicht mehr entsprechend hoch ist. Weil ich meine, da kann ich mich gut dran erinnern, dass bei uns gibt es ja auch immer wieder Fälle von Schwarzarbeit oder nicht ordentlich angemeldet, wo man halt etwas am offiziellen System vorbei schwindeln will. Das ist auch ein Riesenschaden und ist absolut kein Kavaliersdelikt. Und jetzt sind wir in einem hochreglementierten demokratischen Staat. Das heißt, würden Sie sagen, gibt es ein Nord-Süd-Gefälle davon oder ist das gar nicht so?
Also ich finde diese Beschreibung mit Nord-Süd-Gefälle, ich finde, die lässt unterschiedliche Aspekte außer Acht. Und gleichwohl muss man auch sagen, es gibt auch in Europa, also ich habe ja vorhin erwähnt, diese schwarze und graue Liste sind auch zum Teil europäische Staaten drauf. Das heißt, das finde ich wäre jetzt sehr verallgemeinert und sehr vereinfacht.
Das heißt, es gibt sie überall in verschiedenen Ausprägungen.
Genau, ja, absolut. Und ich finde auch, dass es... wir dürfen auch nicht vergessen, die Kolonialisierung, die stattgefunden hat, jetzt gerade wenn man an den afrikanischen Kontinent denkt. Also das, ja, ich für mich ist es so, und das habe ich auf meinem LinkedIn-Post stehen, Financial Crime betrifft alle. Also Geldwäsche ist ein Thema, was nicht nur die südlichen Staaten oder südlichen Länder betrifft, sondern das geht uns alle etwas an.
Das wollte ich damit nicht zum Ausdruck bringen, aber was ich schon zum Ausdruck bringen möchte, ist, dass man also wirklich drüber nachdenkt, weil wir tendieren manchmal schon dazu, dass man sich denkt, naja, das ist bei uns eh alles nicht so, gerade die Themen, die in diesem Podcast vorkommen. Deshalb frage ich auch so plakativ danach, weil ein Hauptbestandteil dieser Unterhaltungen ist zu zeigen, das ist nicht ganz weit weg. Das gibt's hier vor unserer Tür, vielleicht in der Nachbarschaft sogar. Und wir haben alle eine Riesenverantwortung, wie wir uns verhalten und wie ernst wir Regeln nehmen und vor allem die Durchsetzung dieser Regeln, oder?
Ja, sehe ich genauso. Ich denke, das Beste ist, wenn wir in unserem eigenen Umfeld anfangen und da schauen,
Das eigene Umfeld, Sie erwähnen es gerade, also bei CARE ist es ein Standard, dass Antikorruptionstrainings gemacht werden, Compliance-Trainings, und das wird weltweit über alle unsere Partner ausgespielt. Und das muss man nicht nur absolvieren einmal, sondern das wird regelmäßig. Und auch wir hier werden alle regelmäßig darauf trainiert, weil die Grenzen sind fließend und es kann auch ganz klein anfangen, ohne dass man sich vielleicht dessen so richtig bewusst ist, oder? Was könnte so ein Beispiel sein, wo sowas quasi beginnt und wo man dann sagen muss, okay, da muss ich jetzt wirklich aufpassen?
Ich glaube, alles, was auch nicht in einem Drittvergleich statthält, also Drittvergleich ist jetzt vielleicht ein bisschen ein Fremdwort für einige, aber überall dort, wo es Interessenskonflikte gibt, das würde ich mal annehmen. Das ist der häufigste Fall, auch den wir sehen, wenn es eine Untersuchung im Bereich Korruption gibt. Interessenskonflikte auf persönlicher oder wirtschaftlicher Ebene. Auch, dass man sich selbst bereichert in irgendeiner oder einer anderen Form über das eigene Unternehmen, was man vielleicht nicht offengelegt hat. Beteiligungsverhältnisse.
Oder eben verwandtschaftliche Verhältnisse, die dann in diese Firma, die beauftragt.
Absolut.
Ich meine, das gibt es ja wirklich sehr häufig. Also das kann man ja immer wieder aus den Nachrichten auch hören. Jetzt wird über Compliance, das ist auch eines der Worte, die wahnsinnig häufig verwendet werden. Und ich weiß natürlich, was es heißt, aber können Sie das ganz einfach erklären? Was meint man, wenn man Compliance sagt?
Compliance, das ist ja ein Begriff, der kommt aus dem angloamerikanischen Rechtsraum, bedeutet letztendlich, die Regeln zu befolgen und einzuhalten. Und wir würden darunter verstehen, dass man alle relevanten Vorgaben, Gesetze, aber auch internen Vorgaben einhält und beachtet.
Das interne Kontrollsystem zum Beispiel, oder?
Unter anderem ist davon auch mit umfasst, Über das interne Kontrollsystem evaluiert man ja, dass die Regeln eingehalten werden.
Genau. Oder Procurement-Regeln zum Beispiel.
Genau.
Das ist eines der Top-Themen. Also das ist wirklich was aus unserem Alltag, dass wir bei den ganzen großen EU-Projekten wirklich darauf achten müssen, dass die Procurement-Regeln eingehalten werden, dass genug Angebote eingeholt werden, dass nicht immer dieselben zum Zug kommen, dass das ordentlich dokumentiert ist. Und das ist eine echte Herausforderung, wenn es sehr schnell gehen muss, dass man dann sagt, ja, wir müssen jetzt aber trotzdem alle Regeln einhalten, auch wenn es sehr schnell gehen muss, weil jetzt große Einkäufe für eine Katastrophe zum Beispiel getätigt werden. Ist das etwas, das Sie sich vorstellen können, dass das echt herausfordernd
Absolut,
auch ist,
ja.
dass man das auch alles beachtet und immer einhält?
Absolut. Vor allen Dingen stelle ich es mir herausfordernd vor, wenn es vielleicht zu einem Themengebiet nur sehr wenige Anbieter gibt, wie das dann abläuft. Also ja, und Zeitdruck ist natürlich in einem Angebotsprozess ja immer eine besondere Herausforderung.
Ja, in der Katastrophenhilfe natürlich immer gegeben ist, weil da geht es wirklich darum, sehr hohe Zahlen an Menschen sehr schnell zu unterstützen und konkret zu helfen. Jetzt gibt es Staaten, und Sie haben ja von der EU schon einige Beispiele gebracht, die sind wirklich gut in der Bekämpfung von Korruption und auch Antigeldwäsche und all diesen Dingen. Was würden Sie aus Ihrer Erfahrung sagen, was sind die wichtigsten Zutaten, die ich als Staat tun muss, damit ich das möglichst eindämme oder zurückdränge oder verhindere?
Das sind unterschiedliche Aspekte. Natürlich, dass man das regulatorisch sehr klar und nachvollziehbar regelt. Mhm. Auch, dass man die Institutionen mit entsprechenden Ressourcen ausstattet. Gleichwohl aber auch Öffentlichkeitsarbeit, dass das in der Bevölkerung klar ist, dass das ein Thema ist, was nicht geduldet wird, aber auch, wie schon bereits gesagt, früher zu beginnen, Sensibilisierungskampagnen in den Schulen, an den Universitäten, dass man dieses Thema irgendwie bei einer breiteren Masse auch bekannt macht. Dann würde ich noch sehen, wichtig ist, gewisse institutionelle Vorgaben wie beispielsweise Register zu schaffen, wo Informationen transparent einsehbar sind, Firmenbuch, wirtschaftliche Eigentümerregister etc., so in die Richtung.
Also ein ganzes Bündel an Maßnahmen,
genau,
die Staaten
ist nicht nur eine.
Können.
Ja.
Also es durchträgt eigentlich alle Lebensbereiche.
Absolut,
oder?
Ja.
Und was ich sehr spannend finde, ist, dass Sie sagen, das fängt schon also quasi bei der Schule an, dass man sich damit auseinandersetzt. Also ich kann mich nicht erinnern, also meine Schulzeit ist sicher deutlich länger her als Ihre, dass wir in der Schule damit uns hier beschäftigt hätten. Also das und das beantwortet auch ein bisschen die Frage, ändert sich was? Ja, sicher, weil wenn das schon früh thematisiert wird und ich das mal gehört habe, dann kann ich auch als junger Mensch viel früher etwas damit anfangen. Und das ist auch etwas, was in unseren Projekten auch ganz stark zum Tragen kommt, dass eine Nachvollziehbarkeit der Verwendung der Mittel auch für diejenigen, die damit unmittelbar befasst sind. Also nicht nur, dass der Audit passt, sondern dass auch die Leute, die wirklich die Teilnehmer an einem gewissen Programm sind, auch wirklich sagen, ja, ich habe die Schulung gemacht, das hat sie mir gebracht, das war sinnig, das war nicht sinnig. Also das schließt mir wirklich mit ein, dass viel mehr Stakeholder beteiligt sind an so einem Prozess, als das noch vor einigen Jahren der Fall war. Ganz kurz streifen möchte ich, die künstliche Intelligenz, die ja in aller Munde ist, macht es nicht einfacher für Sie, oder? In Ihrer Arbeit, oder schon?
Naja, wir nehmen die künstliche Intelligenz einerseits wahr, dass die Kunden immer mehr darauf zugreifen, um halt die Geldwäsche effektiver zu bekämpfen. Gleichwohl muss man sagen, bietet sie aber auch Risiken, dass natürlich auch die Geldwäscher die einsetzen, um ihre Methoden noch effektiver und auch zu skalieren. Also jetzt beispielsweise mit ChatGPT ist meines Erachtens, kann man dort einfach sehr einfach ein Manual schreiben für Betrugsversuche. Ich glaube, was nach wie vor entscheidend ist, diese menschliche Komponente, das Fachwissen.
Das ersetzt ChatGPT in keiner Form.
Das wird es nicht ersetzen, aber das zeigt doch, dass es sehr stark in meinen Augen oder aus meiner jetzigen Wahrnehmung in eine Spezialisierung geht. Also das heißt, standardisierte Aufgaben oder Fragen beantworten, ja, aber diese fachliche Komponente, die wird hoffentlich bei uns Menschen noch bleiben. Und auch diese Intuition, Fingerspitzengefühl, da bin ich mir nicht sicher, ob das eine Maschine ersetzen kann.
Nein, das sind wir alle nicht.
Ja.
Und ich glaube, sie täuschen uns teilweise auch ein bisschen, oder wir täuschen uns, dass wir dann eine regelrechte Unterhaltung mit einem Team wie ChatGPT führen und glauben, das unterhält sich mit einem, weil das menschliche Gehirn halt so darauf reagiert, oder?
Ja.
Ich blicke persönlich sehr positiv in die Zukunft, obgleich ich nur mit den großen Katastrophen unserer Welt zu tun habe. Wie geht es Ihnen, wenn Sie auf Ihren Arbeitsbereich schauen? Sind Sie da positiv eingestellt oder gibt es eine große Befürchtung?
ich bin sehr optimistisch. Das liegt vielleicht auch in meinem Naturell. Weiß jetzt nicht, ob das mit meinem Job zu tun hat. Ja, ich bin sehr positiv eingestellt. Ich sehe sehr viele Entwicklungen, die in die richtige Richtung gehen. Ich finde es jetzt gut, dass wir auf EU-Ebene eine einheitliche Verordnung bekommen. Das heißt, dort ein einheitliches Regelwerk erstmalig. Das nehme ich schon als Meilenstein wahr. Ich meine, ich habe 2008 bei Deloitte begonnen, jetzt ist 2024. Mhm. Da hat sich auch sehr viel getan.
Eine lange Zeit, ja.
Und ja, vor dem Hintergrund bin ich sehr positiv gestimmt. Und ich finde auch, es ist toll zu sehen, dass die Kolleginnen oder Kollegen in unserem Team, die stellen ganz andere Fragen als ich damals. Und das heißt, das bedeutet auch sehr viel Veränderung und Wachstum. Und deswegen bin ich sehr positiv, weil solange es keinen Stillstand gibt, geht's weiter.
Ich finde, das war ein sehr interessantes Gespräch mit wirklich hochbrisanten Einblicken. Shanaz Müller, ich möchte mich sehr herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie uns diese Einblicke gewährt haben und uns auch ein bisschen Einblick in Ihre Arbeit gegeben haben. Und ja, danke, dass Sie bei CARE zu Gast waren. Ich wünsche Ihnen alles Gute.
Vielen Dank. Dankeschön nochmal.
Danke fürs Zuhören. Das war CARE in Action, der Podcast von CARE Österreich mit Andrea Barstorff-Hager. Für nähere Informationen zu CARE gehen Sie auf www.care.at. Gesponsert von CC Real.